herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Time Out, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lernd Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein Gesprächspartner heute ist Professor Ehrenfried Schindler. Er leitet bei uns die Kinderanästhesie und ist deutschlandweit erster Inhaber einer W2-Professur für Kinderanästhesie, also ein echter Experte auf diesem Gebiet. Und wir wollen heute darüber sprechen, was macht einen Kinderanästhesisten aus, was ist in der Kindernarkose anders und was muss man eigentlich können, um Kinderanästhesist zu sein? Ja, Freddy, vielen Dank, dass du da bist und dann lass uns doch direkt mal starten. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Wir haben ja eben schon gehört, dass du Kinderanästhesist bist. Wie bist du denn zur Kinderanästhesie gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich später dazu noch kommen. Es gibt ja eigentlich nicht so den Kinderanästhesisten. Und bei mir waren es einfach so die Zufälle im Leben, die so spielen. Ich habe meine Ausbildung in Gießen damals begonnen. Und das war ja noch zu einer Zeit, wo es noch den Arzt im Praktikum gab. Das heißt, es gab ganz, ganz viele Bewerbungen und das war immer so ein bisschen Glückssache. Gießen war damals ein sehr guter Ort, um Anästhesiologie lernen zu können. Und da habe ich dann eben eine AIP-Stelle bekommen und bin dann durch Zufall relativ früh in die Kardioanästhesie rotiert. Habe dann dort Freude an der Wissenschaft gefunden, habe viel Forschung begleitet, noch nicht selber gemacht, sondern quasi unterstützt. Und Gießen war damals so einer der größten oder bedeutendsten Orten, wo Kinderkardiochirurgie und dem auch Kinderkardioanästhesie betrieben wurde. Und da bin ich dann eben auch relativ früh reinrotiert und das hat mich nie losgelassen in meinem Leben.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, den Kinderanästhesisten, das ist keine Bezeichnung in dem Sinne, was ist es denn? Also ist das eine Zusatzbezeichnung? Ist das ein eigener Facharzt? Wie muss man sich das vorstellen?
In Deutschland gibt es ja im Rahmen der Anästhesiologie eigentlich nur relativ wenig Zusatzbezeichnungen. Da gibt es die spezielle Schmerztherapie, da gibt es die Intensivmedizin oder auch Notfallwesen. Aber es gibt keine weitere Zusatzbezeichnung. Das heißt, den Kinderanästhesisten an sich gibt es nicht.
Und dein Team, was sind das dann für Leute? Was macht die besonders? Was hebt die ab von den anderen?
Naja, sagen wir mal so, ich habe dann das Glück gehabt, dass ich im Jahr 2002 auch wieder durch Zufall, das sind ja manchmal so die Zufälle im Leben, die einen irgendwo hintreiben, eine Chefarztstelle bekommen habe in einer Kinderklinik. Und in dieser Kinderklinik gab es nur Kinder. Das heißt, ich habe dann seit 2002 nichts anderes mehr gemacht in meinem Leben als Kinderanästhesie. Und die Kolleginnen und Kollegen sozusagen, die mit mir dort gearbeitet haben, genauso. Und das war eben so im Grunde genommen der Schlüsselmoment, zu sagen, ich bin Kinderanästhesist, weil ich eben beruflich nichts anderes gemacht habe. Und die Kollegen genauso.
Also ist in dem Sinne keine geschützte Bezeichnung?
Nein, da arbeiten wir dran, weil wir auch glauben, dass es wichtig wäre. Denn wir wissen aus der Apricot-Studie zum Beispiel, das war eine Befragung innerhalb Europas, wo man Komplikationen in der Kinderanästhesie beleuchtet hat. Und wir wissen, dass Kinder unter 3 Jahre besonders gefährdet sind und dass da auch die Komplikationsraten höher sind als bei Erwachsenen. Insofern sind wir der Meinung, dass es wichtig wäre, sich dort gesondert fortzubilden.
Was heißt das, gesondert fortzubilden? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Kinderanästhesist werden, haben wir jetzt gerade schon gesagt, das weiß keiner so richtig, was das heißt. Aber was bedeutet das für dich? Was sollte man können, wenn man Kinderanästhesist sein möchte?
Also erstmal sollte man die normale Facharztweiterbildung im Rahmen der Anästhesiologie absolviert haben. Da muss man dann 50 Kindernarkosen schon gemacht haben, bei Kindern unter 5 Jahren. Und wenn man dann den Facharzt erworben hat, dann kann man überlegen, in welchen Bereich man sich weiter spezialisiert. Und ich glaube, es gibt in Deutschland kaum einen besseren Ort als die Uni Bonn, um die Kinderanästhesie zu machen. Denn was wir gemacht haben, ist etwas Besonderes. Und zwar haben wir ein Fellowship etabliert, eine spezialisierte, ich will mal sagen, Fortbildung nach dem Facharzt in Kinderanästhesie. Und das kann man bei uns absolvieren.
Bis wann würdest du denn sagen, ist jemand ein Kind im anästhesiologischen Sinne? Also gibt es da für dich eine Altersgrenze, wo du sagen würdest, da braucht man jetzt keinen, der Ahnung hat von Kindern, sondern da funktioniert alles wie beim Erwachsenen? oder ist das eher fließend und kann man gar nicht so richtig sagen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es fließend. Und ich glaube, die Patienten, um die wir uns ganz besonders kümmern, das sind halt die unter 3 Jahre. Je kleiner sie sind, desto problematischer ist es. Wobei natürlich jedes Kind im Rahmen seiner Entwicklung auch Besonderheiten hat. Also auch Vorschulkinder sind anders, was ihre Erlebenswelt, ihre Vorstellungswelt angeht. Das ist ja so ein bisschen so dieses magische Alter, wo die an Feen und an Zauberer glauben. Und wenn die dann natürlich in so eine OP-Umgebung kommen, sind die froh, wenn die auf jemanden treffen, der um diese Besonderheiten in der Psychologie Bescheid weiß.
Jetzt hast du schon psychologische Besonderheiten angesprochen. Was ist denn medizinisch anders? Also was unterscheidet das Kind und macht es halt nicht zum kleinen Erwachsenen, wie man immer so schön sagt?
Ne, ich will es mal mit 2 Begriffen umschreiben. Das eine ist klein und das andere ist unreif. Das sind einmal die anatomischen Dimensionen. Also wenn ich einen Säugling habe, hat der Kopf ist viel größer, der Bauchumfang ist größer im Vergleich zu den Extremitäten zum Beispiel. Also allein die anatomischen Dimensionen sind anders. Die Gefäße sind sehr klein. Und der zweite Punkt ist natürlich die Organfunktion. Bis zu 6 Monaten sind viele Organsysteme noch nicht ganz ausgereift. Insofern ist die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik deutlich anders als beim Erwachsenen.
Vielleicht konkret als Beispiel die Narkosemedikamente. Das finde ich immer so ein bisschen kontraintuitiv. Vielleicht könntest du da einmal erklären, wie das bei Kindern funktioniert.
Ich glaube, das kann man sich ganz einfach merken, denn wenn ich ein Pharmakon injiziere, dann verteilt sich das ja in einem Flüssigkeitskompartiment. Und wir wissen ja, dass die Säuglinge im Vergleich zum Erwachsenen deutlich mehr Flüssigkeit haben. Das heißt, das Pharmakon verteilt sich in einem größeren Rahmen. Das heißt, zur Narkoseeinleitung muss ich ein bisschen mehr nehmen. Und jetzt kommt das Thema mit der Organunreife, weil die, je kleiner die Kinder sind, eben schwächer oder langsamer abgebaut werden. Morphin zum Beispiel wird ganz, ganz lange im Körper verbleiben. Muss ich halt zur Narkoseaufrechterhaltung entsprechend 20% weniger verabreichen, weil es eben kumuliert. Und das muss ich auch wissen, je länger die Narkose ist, desto mehr kumulieren unter Umständen Medikamente, was eben auch dann Narkoseausleitung erschwert.
Und wenn wir jetzt mal bei der Einleitung bleiben, was ist zum Beispiel beim Atemweg anders als jetzt beim Erwachsenen?
Das ist immer tatsächlich Körpergröße oder altersabhängig. Wenn wir mal so vom Kind unter 6 Monaten sprechen, habe ich ja gerade schon gesagt, der Bauchumfang ist wesentlich größer. Das heißt, die Bauchorgane drücken so ein bisschen in den Thorax. Das heißt, die funktionelle Residualkapazität ist eingeschränkt, die Zwerchfälle stehen höher und auch der Energiebedarf vom Säugling ist höher als beim Erwachsenen. Das heißt, der Sauerstoffbedarf ist vermehrt und das bedeutet, dass die natürlich wesentlich schneller mit der Sauerstoffsättigung abfallen, wenn wir sie nicht entsprechend beatmen. Das heißt, ich habe viel weniger Zeit bis zur Entsättigung bei der Intubation.
Und anatomisch quasi am Atemweg, gibt es da für dich wichtige Unterschiede, die man sich merken sollte? Oder würdest du sagen, das ist quasi der Atemweg ähnlich aufgebaut wie beim Erwachsenen und man lagert den Kopf ähnlich, führt den Spatel gleich ein? Oder gibt es da wichtige Unterschiede?
Ja, da gibt es sehr wichtige Unterschiede. Also erstmal so die positive Message ist, es gibt eigentlich kaum einen Säugling, den ich nicht mit der Maske beatmen kann. Das ist schon mal gut, denn das Wichtigste ist ja nicht, dass ich jemanden nicht intubieren kann, sondern das Wichtigste ist, dass ich jemanden oxygenieren kann. Also Sauerstoff ist das Allerwichtigste und solange ich jemanden beatmen kann, mit der Maske ist alles in Ordnung. Du hast die anatomischen Verhältnisse angesprochen. Der Kehlkopf sitzt etwas höher und weil der Kopf im Vergleich zum Körper deutlich größer ist, muss ich den anders lagern. Den Erwachsenen, da würde ich eher ein Kissen unter den Kopf legen, um den besser intubieren zu können. Den Säugling lege ich flach hin oder mache sogar vielleicht eine Rolle unter die Schulter, um eben den Winkel in die Trachea zu optimieren. Das sind grobe Unterschiede zum Beispiel.
Und nur, dass wir mal so eine Idee für die Entwicklung bekommen. Säugling, hast du jetzt schon angesprochen, wann ändert sich das? Also wann würdest du das Kind so lagern wie den Erwachsenen? Oder gibt es vielleicht auch was dazwischen, wo du sagen würdest, weiß ich nicht, den 3-Jährigen, den legt man vielleicht nicht überstreckt, sondern immer flach hin, dass wir nur so ein bisschen eine Hausnummer haben, wann entwickelt sich die Anatomie wohin?
Also ich persönlich lasse alle flach liegen. Wenn ich Intubationsschwierigkeiten hätte, dann würde ich vielleicht ein bisschen eine Rolle drunter legen, aber im Grunde genommen, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man die Kinder flach liegen lässt, und bis zum Schulalter würde ich da gar nichts groß dran ändern.
Und ich habe immer so gelernt, mit Eintritt der Pubertät ist eigentlich alles ja vergleichbar zum Erwachsenen. Ja, das würdest du auch so unterschreiben.
Auf jeden Fall, ja.
Und wir haben ja hier, finde ich zumindest häufig, so einen kleinen Fixierungsfehler, weil wir viele schwerkranke Kinder hier in der Klinik behandeln. Für mich ist aber, auch wenn wir jetzt so über Schwierigkeiten gesprochen haben, auch wichtig, dass so ein bisschen rüberkommt, die normalen, also die gesunden Kinder, sage ich jetzt mal. Braucht man da einen spezialisierten Kinderanästhesisten oder ist das, sagen wir mal, täglich Brot auch für normalen Anästhesisten?
Also ich habe ja jetzt nicht von schwerkranken Patienten gesprochen gerade, ich habe von Kindern gesprochen. Und wie gesagt, ich zitiere nochmal diese Apricot-Studie. Wir wissen, dass Kinder unter 3 Jahren höhere Komplikationsraten haben durch die Bank. Und wenn ich mir mal so die Rechtsfälle so in der letzten Zeit auch in Deutschland angucke, haben wir schon nicht selten, auch im niedergelassenen Bereich, in Praxen, teilweise schwerwiegende Zwischenfälle. Und das zeigt mir, es gibt eigentlich nicht das gesunde Kind, wo es egal ist, wer da hinkommt, sondern ich denke, man sollte schon sich mit dem Patienten auskennen, den man behandelt. Also ich denke, auch ein gesundes, kleines Kind hat das Recht auf einen Spezialisten.
Jetzt hast du schon das ambulante Setting angesprochen. Wir haben ja bei Kindern häufig ambulante Narkosen, weil es kleinere Eingriffe sind. Siehst du da eine Problematik drin oder ist das für dich eher, dass du sagst, die können genauso gut nach Hause gehen wie ein Erwachsener?
Ja, also ne, kommt ein bisschen auf das Alter an, kommt ein bisschen auf den Eingriff an. Aber wenn ich mich jetzt sehen würde, ich wäre ehrlich gesagt auch lieber zu Hause als im Krankenhaus. Da schläft man wesentlich besser. Und gerade Kinder, die wollen nicht im Krankenhaus bleiben. Die wollen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Die wollen mit Mama und Papa nach Hause gehen. Und insofern ist Kinderanästhesie, wenn du jetzt nicht die Schwerkranken ansprichst, sondern das Gros, also Mandeloperationen, HNO, Leistenbrüche oder solche Sachen, da sind natürlich die Kinder immer froh, wenn sie so schnell wie möglich nach Hause gehen. Also Kinderanästhesie im Alter, so sagen wir mal, ab 3 aufwärts ist fast ausschließlich ambulant.
Und welche Eingriffe oder welche Patienten sollten stationär bleiben? Gibt es da für dich eine Faustregel?
Ja, also wir haben hier am UKB intern eine SOP, dass wir sagen, alles unter 6 Monate wollen wir gerne stationär machen. Das hat zum einen was damit zu tun, dass wir das Thema Sudden Infant Death kennen. Das kann man nicht voraussagen, wann das ist, aber je kleiner, desto gefährdeter. Und dann kann man das natürlich auch mit Narkose in Verbindung bringen, das wäre unangenehm. Aber viel entscheidender ist es, glaube ich, dass man auch gucken muss, ob das jetzt Eltern sind, die ein Kind haben, die 2 Kind oder vielleicht schon das 4. Kind haben. Also mit anderen Worten, wenn ich erfahrene Eltern habe, kann man eher sagen, dass die mit ihrem Kind nach Hause gehen können. Die kennen sich besser aus als junge Eltern, die das 1. Kind haben, die vielleicht noch unsicher sind. Die sind dann besser im Krankenhaus aufgehoben, weil da kann man dann schon ein bisschen besser differenzieren, wenn ein Kind weint, ist das jetzt Schmerzen oder irgendwelche Komplikationen nach Eingriff oder ist es einfach nur, weil ein Pups quer sitzt.
Sehr schön. Stichwort Eltern. Das ist für mich immer so ein komplizierender Faktor häufig, weil wenn man Erwachsene behandelt, hat man zwar auch Angehörige, aber die sind in der Regel nicht ganz so involviert wie die Eltern. Wie gehst du damit um und wie weit lässt du Eltern mitkommen, also wenn es jetzt Richtung Narkose geht?
Ja, aber dann möchte ich dich nochmal fragen, warum ist das ein komplizierender Faktor in deinen Augen?
Weil man häufig das Gefühl hat, in der Anästhesie, man kann sich auf einen Patienten konzentrieren und wenn dann auf einmal noch jemand mit rumspringt, sozusagen, der vielleicht noch aufgeregter ist als das Kind, habe ich das Gefühl, man muss sich auf den noch mit konzentrieren und den irgendwie mit therapieren und das ist so eine zusätzliche Belastung. Es gibt natürlich auch Eltern, so empfinde ich das, die eher hilfreich sind. Aber es ist schon häufig so, dass das für mich eher unangenehm ist, wenn Eltern dabei sind.
Aber siehst du, da hast du in meinen Augen jetzt gerade nochmal ein sehr, sehr gutes Argument für den Spezialisten gebracht. Denn für mich, der das jetzt seit über 30 Jahren ausschließlich macht, ist das überhaupt keine Belastung. Also ich freue mich, wenn die Eltern dabei sind, dann kann ich noch ein bisschen mit denen reden. Ich kann die mit einbeziehen, denn die Eltern sind ja wichtig. Die gehören ja, das ist ja eine Einheit, Eltern-Kind oder Mutter-Kind. Wir nehmen immer nur einen dann zum Beispiel mit in die Narkoseeinleitung, aber die können ja durchaus hilfreich sein. Natürlich, du hast recht, muss ich vorher gucken, welche Eltern ich empfehle, mitzukommen. Also wenn ich jetzt hyperängstliche Eltern habe mit einem völlig ruhigen und nicht ängstlichen Kind, dann ist es sicher nicht gut, wenn die mitgehen, weil die übertragen ihre Angst aufs Kind. Aber wenn ich jetzt relaxte Eltern habe, warum nicht? Kann man noch ein bisschen was quatschen. Die können uns helfen, die können ihr Kind ablenken und dann geht das alles ziemlich smooth.
Jetzt Stichwort Prämedikation. Die Eltern werden ja in der Regel aufgeklärt. Mhm. Ab wann fängst du an, Kinder mit aufzuklären und die unterschreiben zu lassen?
Ui, das ist eine spannende Frage. Also rein rechtlich können wir bis zu 14 Jahren runter Kinder einwilligen lassen, wenn wir der Meinung sind, dass sie über die Tragweite des Eingriffs komplett Bescheid wissen und das auch verstehen. Das ist die offizielle rechtliche Lage. Ich würde aber dennoch immer auch die Eltern noch mit unterschreiben lassen, einfach um da Klarheit zu schaffen, was wir machen und dass da nicht irgendwelche Missverständnisse auftreten. Aber so die rechtliche Grenze ist 14. Und glaube, weiter drunter würde ich die Kinder jetzt auch nicht unterschreiben lassen, sondern das dann tatsächlich die Eltern machen lassen.
Und bei zwei Sorgeberechtigten, was ja der Regelfall ist, müssen dann beide unterschreiben oder reicht einer von beiden?
Na, das hängt so ein bisschen von der Komplexität des Eingriffs ab. Also wenn es eine schwere Herzoperation ist, wo es möglicherweise sogar um Leben und Tod geht, würde ich immer dazu plädieren, dass beide unterschreiben. Wenn es einfache, oberflächliche Eingriffe sind, ambulante Chirurgie, da reicht in der Regel auch ein Elternteil, weil man stillschweigend davon ausgeht, dass, wenn die Mutter unterschreibt, dass der Vater da natürlich auch nichts dagegen hat.
Und wenn du dir die Kinder in der Prämedikation anguckst, worauf achtest du da? Also mal abgesehen von dem, was wir aus der normalen Prämedikation kennen, also Vorerkrankungen, Allergien, Vornarkosen, solche Dinge. Was ist bei Kindern anders oder wo achtest du ganz besonders drauf, was beim Erwachsenen vielleicht keine Rolle spielt?
Also erstmal in der körperlichen Untersuchung würde man immer darauf achten, wie ist der Ernährungszustand, wie ist der Hydratationszustand, insbesondere bei Säuglingen. Also auf die Schleimhäute würde ich gucken, den immer in den Mund gucken, sind da Entzündungen. Was Kinder häufig haben, sind Erkältungskrankheiten. Also man guckt nach Mandeln, man guckt vielleicht mal in die Ohren. Und dann, denke ich, sind es die üblichen Fragen, die man in der Anästhesiologie auch hat. Also Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Wir fragen nach Allergien. Wir fragen nach häufig auftretenden Asthma-Beschwerden zum Beispiel. Wenn ich jetzt von der Beobachtung in der Prämedikation, vom Verhalten des Kindes keine Auffälligkeiten sehen würde, würde ich jetzt auch zum Beispiel nicht nach Herzinsuffizienz oder sowas fragen. Und da sind aber übrigens auch die Eltern ganz wichtig, weil ich kann die Eltern ja natürlich gut mit einbeziehen. Das heißt, spielt ihr Kind, tobt das Kind, wird das schnell müde beim Toben zum Beispiel. Das wären so, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Herzerkrankung vermuten würde, wären Zeichen dafür, dass zum Beispiel eine Herzinsuffizienz besteht, wenn die jetzt schnell müde werden. Oder wenn ein Säugling beim Trinken immer wieder einschläft, sind das Zeichen dafür, dass da vielleicht körperlich irgendwas nicht stimmt. Wenn Gedeihstörungen vorliegen, wenn die nicht richtig wachsen. Das wären so zum Beispiel pathologische Dinge. Und zum Beispiel, was wir auch nicht mehr machen, wir wollen ja kein EKG, kein Röntgenthorax und auch keine Blutuntersuchung mehr haben. Das brauchen wir nicht, weil wir eine gute Anamnese machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Gerinnungsstörungen gucke, dann frage ich, blutet das Kind, wenn es beim Spielen stolpert, sich mal ein Knie aufschlägt oder so, blutet das ungewöhnlich lange oder stark? Oder beim Zahn, wenn es einen Zahn verliert, blutet das danach lange? Das sind halt ganz gute Zeichen dafür, ob jetzt angeborene Gerinnungsstörungen vorliegen. Denn eine angeborene Gerinnungsstörung, die ist nicht mal da und mal nicht, sondern die ist immer da. Und das würde man zum Beispiel anamnestisch sehr gut rauskriegen können.
Und wenn wir jetzt ans Thema Impfung denken, interessiert uns das anästhesiologisch oder sagst du eher, das spielt keine Rolle für die Narkose, brauchen wir nicht wissen?
Doch, das spielt eine große Rolle. Also sag mal, der Impferfolg, der spielt keine Rolle. Also wenn ich jetzt Vortag eine Impfung bekommen habe, der Impferfolg ist da. Der wird durch Anästhetika nicht abgeschwächt oder verändert. Aber was interessant ist, sind Impfreaktionen. Das heißt, wenn ich jetzt vorgestern eine Impfung hatte, dann operiert werde und dann Fieber bekomme, weiß ich nicht, ist das jetzt von der Impfung oder ist das eine Reaktion, die auf die Operation folgt, also Infektionen beispielsweise oder eine Lymphopenie im Blutbild, die dann auftritt, weiß ich nicht, ist das jetzt OP-Folge oder ist das Impffolge? Also da ist man gut beraten, einfach einen Abstand einzuhalten.
Okay, und jetzt hast du schon Fieber angesprochen. Das erkältete Kind, wo würdest du da die Grenze setzen, ich sag jetzt mal, für einen kleineren Eingriff? Mhm. Also es gibt jetzt irgendwie eine Zahnextraktion oder eine Mandel-OP und das Kind kommt verschnupft.
Ja.
Müsstest du das oder würdest du das dann absetzen oder ab welcher Erkrankungsschwere würdest du den Eingriff verschieben?
Mhm. Also man geht davon aus, dass so Kinder im Vorschulalter etwa 6 Upper Respiratory Infections, URI, Erkältungskrankheiten im Jahr haben. Wenn ich jetzt die absetzen würde und jedes Mal 4 bis 6 Wochen warten würde, dann könnte ich die überhaupt nicht mehr operieren. Macht auch keinen Sinn. Also wo wir keine Angst haben, ist Schnupfen, bisschen Husten, klares, wässriges Sekret, was aus der Nase kommt und ansonsten kein Fieber oder vielleicht leichte Temperatur, 37,8 oder sowas. Das wären alles Dinge, die stören mich nicht und die sind sogar normal. Das heißt, wenn jemand zur Adenotomie oder zur Tonsillektomie kommt, die kommen ja deswegen, weil sie ständig Infektionen im Atemweg haben. Die setzen wir nicht ab. Was wir absetzen, schwerkranke Kinder, hohes Fieber über 38,5, eitriger Ausfluss aus der Nase, auskultatorisch pulmonale Infiltrate. Ein Kind, was zum Beispiel schlapp im Arm der Mutter hängt, die würden wir auf keinen Fall operieren. Da sagen wir nach Hause, nach 2 Wochen reevaluieren.
Gut, ich glaube, das ist wichtig, weil da kursieren so ein bisschen Gerüchte, das verschnupfte Kind sollte man auf keinen Fall operieren. Ich glaube, das ist gut.
Ja, das hängt auch immer, ehrlich gesagt, vom Anästhesisten ab. Wenn ich selber ein bisschen Manschetten vor der Kinderanästhesie habe, weil ich es selten mache, dann setze ich natürlich so einen Patienten viel eher ab, weil ich dann der Angst aus dem Weg gehe.
Jetzt haben wir schon über das Prämedikationsgespräch gesprochen. Die medikamentöse Prämedikation hat ja bei Kindern einen besonderen Stellenwert. Wie gehst du das an und in welchem Alter würdest du sagen, braucht man die eher nicht und in welchem Alter braucht man die vielleicht sogar auf jeden Fall?
Also das ist ganz ehrlich schon teilweise fast schon eine Philosophiefrage, denn auf den Kinderanästhesie-Kongressen in den letzten Jahren wird das ganz, ganz viel diskutiert, soll ich prämedizieren oder nicht. Und leider muss man sagen, da gibt es auch viele, die emotional argumentieren, also gerade so die Niedergelassenen, die dann, wo immer nur ein Anästhesist da ist, der hat natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Und das kann schon so einen Diskurs auch mal verändern. Wir machen es hier so, ab 6 Monate prämedizieren wir. Unter 6 Monate ist es nicht notwendig, denn wenn der Säugling warm ist, wenn er keinen Hunger hat, wenn er schön eingekuschelt ist, dann merkt er ja nicht, ob er jetzt zu uns in den Operationssaal kommt. Also das ist kein Problem. Über 6 Monate prämedizieren wir mit Midazolam und ich glaube, dass Stressreduktion sehr beneficial ist und dafür gibt es gute Daten.
Und wie machst du das? Also ich habe das 1-2 Mal erlebt, relativ eindrücklich, dass Kinder nach einer Prämedikation mit Midazolam nach der OP so ein bisschen durch den Wind waren.
Mhm.
Antagonisierst du das dann, wenn du den Eindruck hast, das kommt davon? Oder hältst du da nichts von?
Darf ich dich fragen, ist das jetzt ein persönliches Bauchgefühl oder kannst du das durch Zahlen untermauern?
Das ist ein ganz persönliches Bauchgefühl. Ja, also,
das ist das, was ich gerade sagte, was das Thema Emotionalität angeht. Ja. Wir wissen, dass zum Beispiel Kinder im Alter zwischen 2 und 5 besonders Delir gefährdet sind. Wir wissen, dass nach bestimmten Eingriffen wie Augenheilkunde, Schiel-OP oder HNO Delir deutlich häufiger kommt als in anderen. Und wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Bereich eingeteilt bist, sagen wir mal HNO, dann ist die Häufigkeit von Kindern höher. Und wenn die alle prämediziert sind, dann sagst du, Mensch, weil die alle prämediziert sind, sind die alle durch den Wind. Also ich glaube, das muss man sehr differenzieren und sehr gucken, was das für ein Eingriff ist und welche Altersgruppe das ist.
Ich meine damit jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie dagegen bin, dass hast du vielleicht jetzt falsch verstanden. Für mich war das nur einmal sehr eindrücklich, wo wirklich so ein Kind im Aufwachraum über Tische und Bänke gegangen ist und mein Flohoberarzt hat gesagt, ja, dem geben wir jetzt mal Flumazenil. Und danach war Ruhe. Das war für mich, weil ich das nicht kannte, war das ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Aber würdest du sagen, das kann man empfehlen, da gibt es irgendwie Evidenz für, dass man das machen kann? Oder ist das eher so ein, das macht halt der Flohoberarzt hier so und das sollte man aber eigentlich nicht tun?
Also Evidenz dafür gibt es nicht, könnte aber eine gute Idee sein.
Okay. Jetzt haben wir schon über Prämedikation gesprochen. Zum Prämedikationsgespräch gehört ja auch die Nüchternheit.
Ja.
Da ist ja gerade bei Kindern viel Fluss drin und auch bei Erwachsenen geht der Trend zumindest in meiner Wahrnehmung eher dazu, dass man die Nüchternheitsgrenzen aufweicht. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, Kinder sind besonders anfällig für Dehydratation. Wie handhabst du das mit Nüchternheitsgrenzen? Also was dürfen Kinder bis wann vor der OP?
Das ist eben auch, danke für die Frage, super spannendes Thema, auch wenn es völlig banal klingt. Aber diese Nüchternheitsregeln in der Anästhesiologie, die sind so alt, wie die Chirurgie existiert. Und so lange haben die sich auch nicht verändert, ganz ehrlich. Und im Kinderbereich war das ein Desaster. Da sind wir in den letzten 5-6 Jahren tatsächlich deutlich liberaler geworden und haben auch die Nüchternheitsgrenzen liberalisiert. Also wir sagen, trinken bis zum Abwinken ist überhaupt kein Problem. Denn wir wissen, dass die Magenentleerung für klare Flüssigkeit sofort stattfindet. Und so dass 20, 30 Minuten ist der Magen leer. Also deswegen können die Kinder trinken bis zum Abruf. Alles andere ist schwierig vom Timing. Und wir wissen auch, wenn wir denen jetzt zum Beispiel sagen, bis eine Stunde vor dem Eingriff, das klappt beim ersten Patienten am Tag, bei allen anderen nicht mehr. Und wenn die dann kommen, merkt man immer wieder, die haben seit 10 Stunden nichts getrunken. Und das ist sicher nicht gut. Aber wir sind liberaler geworden, finde ich gut. Eine Stunde klare Flüssigkeit eine Stunde gilt für klare Flüssigkeit, 3 Stunden Muttermilch, 4 Stunden haben wir neu eingeführt, eine kleine Mahlzeit. Was ist eine kleine Mahlzeit? Das ist ein Toast mit ein bisschen Butter, mit ein bisschen Marmelade, Nutella und 6 Stunden für feste Nahrung. Im Erwachsenenbereich ist da ebenfalls Bewegung drin. Allerdings, die Amerikaner sind sehr konservativ. Die haben jetzt vor einem Jahr ihre neue Nüchternheitsleitlinie publiziert. Da hat sich nichts geändert. Noch nicht mal bei den Kindern. Interessanterweise sind die einzigen in der Welt, die da noch sehr konservativ sind. In Europa arbeite ich gerade selber in einer Leitlinienkommission, der ESAIC. Da stellen wir auch fest, dass die Erwachsenenmediziner sehr konservativ sind. Und der Trend zur Liberalisierung ist da, aber man scheut sich sehr, das in die Leitlinien zu bringen. Und was wir jetzt gerade versuchen, ist, dass wir nicht mehr sagen, bis 2 Stunden, klare Flüssigkeit, sondern wir sagen approximately 2 hours. Und das macht ja auch in meinen Augen Sinn, denn keiner stellt ja die Uhr danach. Und wenn jetzt einer eine Stunde 47 was getrunken hat, ja, den muss ich doch nicht absetzen. Und das ist der zweite Punkt, der in der Leitlinie hoffentlich drinsteht, dass wir sagen, 2 Stunden für klare Flüssigkeit. Aber wenn einer vorher noch was getrunken hat, ist das kein Grund, den abzusetzen. Und damit hoffen wir, dass zukünftig dann auch Studien ermöglicht werden, die halt auch bei Erwachsenen das liberalisieren. Übrigens noch als kleine Anekdote, du hast es angesprochen, also mach mich nicht dafür verantwortlich, dass ich da jetzt so lange drüber rede, aber Semaglutid ist der Begriff, ja. Das ist ja diese Abnehmspritze, sag ich mal. Und das macht, oder der Effekt ist ja, dass die Magenentleerung dramatisch verlängert wird. Und da haben wir jetzt aus den USA, wo das missbräuchlich viel verwendet wird, haben sie vielleicht auch nötig, weiß ich nicht, dass wir da einige üble Fälle von Aspiration schon hatten und dass jetzt gerade dieses Medikament dazu führen wird, dass wir auch da die Leitlinie nochmal anpassen werden.
Das heißt, das würde man dann speziell aufnehmen, die Patienten brauchen längere Nüchternheit.
Absolut, ja. Okay. Länger als 8 Stunden. Für feste Nahrung.
Für feste Nahrung, okay. Jetzt sind wir so ein bisschen weggekommen von der Narkose, haben jetzt lange über die Prämedikation gesprochen. Was man ja auch im Rahmen der Prämedikation entscheiden muss, ist, auch für Kinder, brauchen die jetzt eine Vollnarkose oder reicht dann eine Sedierung? Zum Beispiel das MRT, wo der Erwachsene, dem man es gut erklären kann, sich einfach reinlegt, das schafft das Anderthalbjährige ja vielleicht nicht für eine Stunde.
Nein. So.
Wo kann man eine Sedierung sicher anwenden und wo braucht es die Atemwegssicherung, sage ich jetzt mal?
Also das sind alles Eingriffe, die wir alles in Sedierung machen. Da verwenden wir noch nicht mal irgendwie eine supraglottische Atemhilfe oder irgendwas, denn Propofol ist da ein wunderbares Medikament und wenn man das mit der Dosierung einigermaßen, ich will mal sagen, im Gefühl hat, im Gefühl heißt 8 bis 10 Milligramm kriegen die bei uns pro Kilo pro Stunde und dann ist das ein super Verfahren. Sedierung bei allen Eingriffen, die jetzt nicht zu schmerzhaft sind oder wo man mit einer Regionalanästhesie die Schmerzen noch bekämpfen kann. Wenn es also nur um den Schlaf geht, also Tolerierung von Maßnahmen, dann kann man eine Sedierung ohne Probleme anwenden. Machen wir bis 2000 Gramm runter.
Jetzt hast du schon Regionale angesprochen. Ich finde bei Kindern die Kaudale total faszinierend. Ja. Vielleicht könntest du einmal erklären, was das genau ist, wie das funktioniert und bei wem man das machen kann.
Also die Kaudalanästhesie ist, glaube ich, das wichtigste und am häufigsten angewendete regionalanästhesiologische Verfahren. Vielleicht neben dem Peniswurzelblock bei Beschneidungen bei Jungs. Kaudalanästhesie würde man den Patienten auf die Seite oder auf den Rücken legen und würde dann am Os Sacrum, gibt es ja die so zwei kleine Höcker anatomisch, und die würde man tasten und dann hat man so eine Art Dreieck, was sich bildet. Man tastet die Spitze vom Os Sacrum und die Verlängerung von diesen beiden Punkten bildet das Dreieck. Und dann sucht man den Sakralkanal und dann muss man so eine kleine Membran durchstechen und ist dann im Epiduralraum und kann dann Lokalanästhetika applizieren. Und das ermöglicht zum Beispiel bei Neugeborenen Leistenbruchoperationen im Wachzustand. Schmerzen sind komplett weg.
Du hast jetzt gerade gesagt, auf den Rücken legen, auf den Bauch.
Auf den Bauch, meine ich. Entschuldigung.
Ja, auf den Bauch oder auf die Seite, genau. Ich war kurz verwirrt.
Entschuldigung, da war ich so im Redefluss. Nein, auf den Bauch.
Okay.
Ich muss an den Rücken zoomen.
Genau, ja. Ich habe selber leider noch nie gemacht, deswegen dachte ich, gerade stehe ich mir das komplett falsch vor, aber gut. Dann haben wir das.
Wir haben sogar eine Studie gemacht, wo wir mit Studenten und jungen Kollegen, die noch nie Regionalanästhesie gemacht haben, geguckt haben, ob die Ultraschallanwendung im Vergleich zu anatomischen Landmarken da eine Verbesserung bringt. Und wir haben uns Modelle gemacht, 3D-Modelle, haben die gedruckt und haben die dann in ballistischen Kunststoff eingegossen. Und da kann man wunderbar Ultraschall machen oder eben tasten. Ja, und die Studie ist jetzt abgeschlossen.
Und
Stefan Boskowitsch hat das gemacht. Also der Ultraschall hilft auf jeden Fall, ja.
Cool. Wenn wir jetzt schon bei der Einleitung sind, gibt es ja im Prinzip bei Kindern zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft es, einen Zugang zu etablieren und leitet dann wie einen Erwachsenen IV ein.
Ja.
Oder über die Maske. Was sind für dich die Vorteile der beiden Verfahren und was sind die Nachteile?
Na, ich denke, es geht beides. Also der Vorteil von der IV-Einleitung, es geht halt schnell, ist ein schonendes Verfahren und ist eigentlich auch mit Propofol ein schönes Einschlafen. Der einzige Nachteil ist, dass man Zugang braucht. Und ich persönlich stehe ehrlich gesagt auch lieber am stumpfen Ende der Nadel. Also ich hätte auch so ein bisschen, ich muss nicht gestochen werden, sagen wir so. Und den Kindern geht es noch viel mehr so. Also die wollen keine Nadeln. Und wenn man die überzeugen kann, okay, da kann man natürlich, das machen wir, Emla-Salbe einsetzen, also topische Analgesie, dass die Punktion nicht wehtut. Aber viele haben trotzdem Angst. Und das hängt so ein bisschen dann vom Kind ab. Also wenn das Kind es toleriert und sagt, okay, du hast einen Versuch, kannst du machen. Mit Emla-Salbe und es klappt, wunderbar, würde ich sagen, IV-Einleitung, toll. Wenn das nicht klappt und die Kinder weinen, dann bin ich sehr starker Gegner, dass man die Kinder festhält und dann mit 2 oder 3 Leuten, wie man es manchmal leider noch sieht, auf die Kinder eingestochen wird. Das gibt's nicht. Das ist barbarisch. Und da plädiere ich halt für die inhalative Einleitung, dass man den Kindern erklärt, Sauerstoffmaske. Und dann atmen die 30 Sekunden, dauert das. 8 Volumenprozent Sevofluran und dann schlafen die.
Vielleicht für jemanden, der das noch nie gesehen hat, kannst du einmal erklären, wie das technisch funktioniert?
Ja.
Also man nimmt Sevoflurane und wie flutet man das vor zum Beispiel?
Na, wir haben ja die Narkosegeräte und die haben ja ein Kreisteil. Kreisteil heißt, da ist in einem Schlauchsystem das Atemgasgemisch, Sauerstoff und Inhalationsanästhetikum. Und dann halte ich vorne, da wo es rauskommt, an der Maske meinen Finger drauf, dass halt nicht die ganze Umgebung geflutet wird. Daher übrigens auch der Name Allgemeinanästhesie, schlafen alle ein, wenn das Narkotikum da rauskommt. Also halte ich den Finger drauf und dann warte ich so 2-3 Minuten, bis wirklich das ganze System mit 8 Volumenprozent, drehe ich auch den Frischgasfluss ein bisschen höher auf 3-4 Liter, dann gefüllt ist und dann ist schon der erste Atemzug mit einer ordentlichen Konzentration, Inhalationsanästhetikum, und dann geht das sehr, sehr schnell, dass man schläft.
Und welches Monitoring findest du zwingend für so eine Einleitung? Also auch das ist ja manchmal schon eine Herausforderung, wenn man so ein Kind hat, was wirklich ängstlich ist, Monitoring zu etablieren. Würdest du sagen, ich brauche immer das EKG, ich brauche immer die Blutdruckmanschette oder reicht dir der Sättigungsclip und muss der aber immer da sein?
Ja, unbedingt. Also ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, ich bin Monitoring-Fetischist. Also ich finde, je mehr Monitoring, desto besser, weil es hilft mir ja nur. Und so ein Sättigungsclip kann mal abgehen, dann habe ich gar nichts mehr und dann habe ich zumindest noch ein EKG, um zu sehen, ob der Patient bradykard wird oder nicht. Also ich persönlich plädiere immer für Monitoring, weiß aber auch, dass ein Kind, was strampelt und eben agitiert ist, Angst hat, da reicht mir dann der Sättigungsclip, aber sobald das Kind auch nur ein bisschen schläft, wissen schon die Kolleginnen und Kollegen von der Pflege, dass sie dann EKG anbringen. Also Basismonitoring ist immer Sättigung, EKG, Blutdruck, endexpiratorisches CO2.
Du hast gerade gesagt, der Patient bradykard wird. Das ist ja für den Erwachsenen-Anästhesist ist das ja eher so ein nachgeschaltetes Ding. Da hat man ja immer eher Angst vor der Hypotonie.
Ja.
Kannst du vielleicht einmal erklären, wo da der Unterschied ist bei den Kindern, warum du da gerade jetzt die Bradykardie ansprichst und halt nicht so sehr auf den Blutdruck abhebst?
Auch hier sind wir wieder in der Säuglingsanästhesie. Säuglinge haben ja eher eine höhere Herzfrequenz, 120, 130, und das brauchen die auch, um ihren erhöhten Stoffwechselbedarf decken zu können. Die brauchen ein höheres Herzzeitvolumen. Und da ist es so, dass die im Gegensatz zu Erwachsenen, Erwachsener, der zum Beispiel hypoxisch wird, der wird tachykard. Ein Kind dagegen wird bradykard bis zum Herzstillstand. Also, und Bradykardie ist für den Kinderanästhesisten immer so ein Zeichen, dass da möglicherweise eine Hypoxie vorliegt, also dass die Beatmung irgendwie nicht richtig funktioniert. Also Bradykardie ist da immer ein Alarmsignal für Hypoxie.
Und jetzt hast du schon gesagt, gerade die Säuglinge so um die 120. Wie verläuft das so ganz grob? Also ab wann würdest du sagen, sind wir bei einem Ruhepuls zwischen, weiß ich nicht, 80 und 90, wie es vielleicht auch viele Erwachsene haben? Und wo sind wir vielleicht 100 und oder in welchem Alter sind wir beim Puls von 100, ganz grob?
Ich denke, das ist Schulkind aufwärts.
Okay, das heißt, die Schulkinder, da nimmt die Bedeutung der Frequenz fürs HZV schon ab?
Ja, deutlich.
Okay.
Also das ist so ab 2-3 Jahre nimmt das schon ab. Das ist besonders interessant, Kinder unter einem Jahr, weil da ist das Myokard, je jünger die werden, auch da, ne, wir haben gerade zu Anfang gesprochen, zwei wesentliche Punkte, klein und unreif. Und die Unreife betrifft natürlich auch das Myokard. Also wir wissen, dass Säuglingsmyokard noch zersetzt ist von so kontraktilen Proteinen, die Zellen sind noch aufgelockert, die haben weniger Zellkerne als der Erwachsene und von daher ist einfach die Kontraktilität noch nicht so ausgeprägt und das ist auch der Grund, warum die unter anderem neben Stoffwechsel auch eher eine höhere Herzfrequenz haben.
Wir haben ja in der Erwachsenenanästhesie relativ häufig, gerade weil unsere Patienten immer älter werden, auch Katecholamine im Einsatz in einer normalen Narkose. Ja. spielt das bei Kindern überhaupt eine Rolle? Bei welchen Kindern spielt das eine Rolle? Und vielleicht auch, welche Katecholamine kommen da zum Einsatz?
Ja, das ich würde sogar fast sagen, das spielt eine immer größere Rolle, denn lange Jahre hat man das so ein bisschen, oder haben die Kinderanästhesisten das so ein bisschen vernachlässigt, haben auch niedrigere Blutdruckwerte toleriert. Es gab aber jetzt vor ungefähr, 15, 20 Jahren etwa, kam eine Studie von einem niederländischen Kollegen und einer amerikanischen Kollegin, Ellen McCann, raus. Die haben sich unerklärliche hypoxische Zwischenfälle nach Kindernarkosen angeguckt und haben geguckt, was ist all diesen Fällen gemeinsam. Und was die festgestellt haben, war, die hatten alle niedrigen Blutdruck und waren hyperventiliert. Niedriger Blutdruck und Hyperventilation zusammen ist furchtbar. Hyperventilation bedeutet zerebrale Vasokonstriktion, also die Hirngefäße ziehen sich zusammen. Und wenn dann gleichzeitig noch niedriger Blutdruck ist und das über einen längeren Zeitraum persistiert, haben die eine zerebrale Minderdurchblutung. Und das kann ein Problem sein. Und das hat die Kinderanästhesisten so in den letzten Jahren aufgewühlt. Und jetzt sind wir schon eher... Wir achten da sehr drauf bei der Narkoseeinleitung. Deswegen auch, du hast nach Monitoring gefragt. Ganz wichtig, um eben sowas erkennen zu können. Gerade Einleitung ist gefährlich. Da bin ich oft mit dem Patienten beschäftigt. Guck nicht so oft auf den Monitor. Habe auch noch nicht so ein Steady State. Und da ist das einfach wichtig, darauf zu gucken. Und deswegen würden wir heute auch viel eher auch zum Beispiel vasoaktive Substanzen einsetzen, um eben Blutdruck zu stabilisieren.
Würdest du sagen, dass auch, sagen wir mal, positiv inotrope Substanzen in der Kinderanästhesie häufig zum Einsatz kommen oder ist das eher eine Rarität?
Na, also ich denke, es gibt ja, also wir müssen gucken, was ist der Grund für eine Hypotonie? Ist es die Vasodilatation, ist es ein myokardiales Pumpversagen oder ist es einfach ein relativer Volumenmangel durch Vasodilatation? Also unser Vorgehen ist erstmal Volumenbolus und gucken 10 Milliliter pro Kilo. Gibt es da eine Reaktion auf Volumen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir zum Beispiel Noradrenalin niedrig dosiert einsetzen, um eben den Blutdruck zu stabilisieren. Wovon ich nichts halte und was ich auch nicht sehen möchte, ist, wenn dann jemand hingeht und die Narkose reduziert, weil er sagt, oh, der hat zu viel Narkose, da gehe ich ein bisschen mehr. Ja, das ist doch furchtbar, weil das fördert Wachheit. Wir brauchen ja dann eine gewisse Narkosetiefe, damit der Patient auch schläft. Also ich will jetzt nicht mit körpereigenen Katecholaminen, weil der Patient einfach Stress kriegt, weil er wach wird, dann den Blutdruck stabilisieren, sondern die füge ich dann lieber extern zu.
Und wenn du jetzt an die Zugangswege denkst, also du hast gerade eben schon gesagt, dass es leider immer wieder vorkommt, dass mit mehreren Leuten versucht wird, einen Zugang zu legen. Wenn es jetzt mal schneller gehen muss, weil es vielleicht ein Notfalleingriff ist oder unter der Maskeneinleitung eine Bradykardie auftritt, was sind quasi deine Möglichkeiten der Zugangsetablierung beim kleinen Patienten? Also wenn du hast jetzt, weiß ich nicht, dreimal gestochen, den peripheren Venenzugang, es funktioniert nicht und du musst jetzt schnell was etablieren. Wie gehst du weiter vor?
Gib mir die Chance, einen Schritt zurück davor zu gehen. Beim Säugling zum Beispiel ist der Kopf immer eine ganz gute Stelle, wo man ganz gut Venen sehen kann. Der Handrücken, muss man die Hand ein bisschen straffen, oder auch Fußrücken. Das sind so die Stellen, wo wir als erstes gucken. Wenn ich da nichts sehe, bin ich sehr schnell dabei, den Ultraschall zur Hilfe zu nehmen, weil Ultraschall zeigt mir sehr gut auch tiefer liegende Venen. Da gucken wir zum Beispiel gern Knöchelinnenseite nach der Vena saphena. Die ist eigentlich immer da, die ist auch groß, kann man gut punktieren. Ja, und die Notfallsituation, die du beschreibst, da würde ich dann halt sehr schnell eine Femoralvene, die ist groß, oder eben zentral punktieren.
Worauf ich auch so ein bisschen abheben wollte, weil es wegen, sagen wir mal, unschönen Zwischenfällen in der Diskussion war, ist der IO-Zugang. Wie siehst du den Stellenwert vom IO-Zugang für die Kinderanästhesie? Ja. Sollte man das eher, sagen wir mal, für den wirklich äußersten Notfall sehen oder wie würdest du das zuordnen?
Also den äußersten Notfall in der Kinderanästhesie kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann jetzt in den letzten 30 Jahren keine Situation erinnern, wo das notwendig gewesen wäre. Wo der IO-Zugang Stellenwert hat, ist in der präklinischen Rettungsmedizin. Klar, irgendwo draußen im Feld, dunkel, ne, kann ich mir das vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen, wenn ein Kind aufgrund von angeborenem Herzfehler oder sonst was auf einer peripheren Station reanimationspflichtig wird. Da ist nichts, schlechte Bedingungen. Ich kann es mir nicht vorstellen in der Anästhesiologie, weil die Situation kennen wir nicht. Der IO-Zugang, du hast mich danach gefragt, ist in der präklinischen Rettungsmedizin sicherlich Ultima Ratio. Aber das System, was wir zur Verfügung haben, ist das sogenannte EZ-IO. Das ist so ein Akkuschrauber, ne? So ein männliches Werkzeug. Jeder Mann hat einen Akkuschrauber, ist ganz klar. Können wir mit umgehen? Mögen wir? Nur, die Nadeln gibt es in zwei Größen. Das ist einmal eine rosane und einmal eine blaue. Die rosane geht von 3 bis 29 Kilo. Jetzt ist das eine breite Spanne. Oder 39 Kilo?
Ich glaube, es gibt mittlerweile 3 Nadeln. Es gibt noch eine gelbe mittlerweile. Aber
ja, kann sein. Aber die kleinste ist immer noch die rosane, ne?
Ich glaube auch, ja.
Ja. Und das Problem ist, ich könnte da jetzt auch, ist ja ein Podcast, da hören wir nur, ich könnte Bilder zeigen aus nicht naher Vergangenheit, wo wir Amputationen hatten aufgrund von Compartment-Syndrom. Ein schwarzes Bein, komplett schwarz nach IO-Zugang. Sag ich mal, ich kriege jetzt hier gerade ein Bild gezeigt im Internet, das ist ja schnell, von Arrow EZ-IO. Ja, die gelbe, guck mal bitte, die ist lang.
Ja, genau.
Also fürs Kind ist das. Naja, für Kind haben wir nach wie vor 2.
Genau. Also ich dachte, du meinst jetzt insgesamt für das System.
Naja, jetzt, also wir reden ja von der Kinderanästhesie. Ja. Also gibt es die rosane und die blaue.
Ja.
Und die rosane ist für die ganz kleinen und die ist für die ganz kleinen, also die ist einfach für die ganz größeren, 20 Kilo aufwärts, viel zu kurz. Und für die kleinen ist die ganz kleinen ist sie viel zu lang. Also die Gefahr, dass wir die nicht über die Knochen corticalis ins Marklager legen, sondern irgendwo anders hin, ist sehr groß. Also die Komplikationsraten, schwere Komplikationsraten, Compartment-Syndrom, Osteomyelitis sind da. Also das ist nichts, was ich kritiklos einfach mal eben so machen würde. Oh, ich kriege jetzt keinen Zugang, gib mal den Bohrer brang, rein, gut ist. Sondern ganz im Gegenteil, wenn ich jetzt Rettungsdienst, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im INZ wäre, der NRW kommt, oder Rettungswagen, ein Kind, das schwer krank ist, mit einem IO-Zugang, würde ich sehr, sehr schnell nach einem zentralen Venenzugang suchen, damit ich den rausziehen könnte.
Wenn wir jetzt, wir haben ja gerade schon so ein bisschen auch über die Besonderheiten beim Zugang gesprochen, jetzt gäbe es noch 2 Besonderheiten bei Kindern, die mir persönlich wichtig wären. Mhm. Zum einen, vielleicht könntest du einmal erklären, wenn wir ein Kind ans Narkosegerät nehmen, bauen wir ja gerade für die kleinen Kinder auch häufig das Schlauchsystem um.
Ja.
Vielleicht könntest du einmal erklären, was die Gedanken dahinter sind und warum das gerade für die kleinen Kinder auch zwingend erforderlich ist.
Also die Schlauchsysteme, die haben ja alle so ein bestimmtes kompressibles Volumen oder auch ein Totraumvolumen. Und die müssen natürlich genauso wie die Tuben, wie alles andere altersentsprechend sein. Und deswegen haben die ganz kleinen Schläuche einen geringeren Durchmesser. Und auch die Atemfilter, die HME-Filter, also die Bakterienfilter, die wir zwischen Beatmungssystem und Tubus machen, haben auch ein kleines Volumen. Und das alles dient dazu, möglichst geringes Totraumvolumen zu haben, weil wir die sonst nicht vernünftig beatmen können.
Und wenn wir jetzt auf die sonstigen Totraumvolumina schauen, da gibt es ja gerade bei kleinen Kindern großes Potenzial, quasi Totraum einzusparen.
Ja, unbedingt, ja.
Wo setzt du da an? Also ich kenne das immer, Gänsegurgel, Filter, solche Sachen. Was sind vielleicht die Sachen, gerade jemand, der nicht viele oder der das noch nie gemacht hat, worauf sollte man achten, dass nicht, auch wenn man das Schlauchsystem gewechselt hat, danach ein riesen Totraum entsteht?
Du hast es gerade selber gesagt, eben solche Sachen wie Gänsegurgeln oder solche Verlängerungen vermeiden. Interessant oder wichtig ist es bei Kindern unter 5 Kilo. Da tritt das besonders zutage. Und da wechseln wir gerne die normalen Beatmungsfilter auf Säuglingsfilter, die haben dann vielleicht 15 bis 18 Milliliter Totraum. Und dann gucke ich mir immer das CO2 und das Atemminutenvolumen an. Wenn das Atemminutenvolumen altersgerecht eingestellt ist, aber das CO2 trotzdem 60, 62, 65 ist, dann nehmen wir nochmal einen anderen Filter, einen sogenannten Humidvent. Der hat nur 3 bis 7 Milliliter Totraum. Und dann sieht man sehr schnell, dass man da die Beatmung normalisieren kann. Und das wären so die typischen Handgriffe, die wir da vielleicht vornehmen würden.
Könntest du noch einmal den Zusammenhang erklären, wie das oder woher dieser Effekt entsteht, dass je kleiner das Kind ist, desto schädlicher der Totraum ist? Weil ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, es ist nicht für jemanden, der noch nie Narkose gemacht hat, nicht direkt klar. Also wir ventilieren das Kind und eigentlich müsste das ja egal sein. Die Luft fließt ja irgendwie da durch. Was heißt in dem Zusammenhang überhaupt Totraum und warum ist das ein Problem?
Na, der Totraum ist ja der anatomische Bereich, der nicht direkt am Gasaustausch teilnimmt. Und eben nochmal klein und unreif, die Trachea von einem Neugeborenen ist 4 Zentimeter. Also das ist alles sehr, der anatomische Totraum an sich ist jetzt nicht so groß. Ein Narkosegerät mit Schlauchsystem ist sehr, sehr lang. Also wir haben einen künstlichen Weg, wo das Atemgas hin und her geht, aber nicht am Gasaustausch teilnimmt. Und dieser Weg, der muss altersentsprechend eben so klein wie möglich sein.
Genau, also worauf ich hinaus wollte.
Ja, vielleicht habe ich es auch nicht genau verstanden.
Nee, genau, dass das Verhältnis halt ein bisschen anders wird. Ne? Also wir beide können im Zweifel auch mal, wenn wir einen tiefen Atemzug nehmen, vielleicht einen Liter atmen.
Ja.
Und dann ist das Verhältnis zum Totraum, auch wenn der jetzt 200 Milliliter ist, ist ja relativ gering.
Ja, absolut, ja.
Genau, wenn man jetzt auf das Kind guckt und das kann halt einen Bruchteil dessen einatmen und wir haben den gleichen Totraum, wird natürlich das Verhältnis viel schlechter.
Ja, klar, absolut, hast du recht, ja.
Genau, ich glaube, das ist für dich selbstverständlich, aber vielleicht nicht für jeden unserer Zuhörer. Und das Zweite, was ich meinte, was bei Kindern anders ist, wo wir auch bei der Erwachsenenanästhesie immer mehr hinkommen, aber was mich sehr beeindruckt hat, wenn es schief geht, ist der Wärmeerhalt. Also das, finde ich, ist wirklich beeindruckend, wenn man in einer stressigen Situation vergisst, ein Kind frühzeitig zu wärmen und das liegt offen da, wie schnell das geht.
Ja, ratzfatz.
Warum ist das für die Kinder so sehr ein Problem und wie kann man das vermeiden?
Das ist gut, dass du es gerade angesprochen hast, das Verhältnis, du hast es gerade gesagt, beim Atemweg zu Atemzugvolumen zu Schlauchmenge, das ist bei der Wärme genauso. Wir haben ein Missverhältnis zwischen Körperoberfläche und Wärmeerzeugung. Die Kinder haben eine relativ große Körperoberfläche. Der größte Körperoberfläche ist der Kopf und da wird eben entsprechend geht viel Wärme verloren. Und ich habe in meiner beruflichen Laufbahn, wir haben so viele Systeme getestet, was Wärme angeht. Da kam die Wärme von oben, die kam von unten. Wir haben Matten gehabt, wo so warmes Wasser drin zirkuliert hat. Wir haben Infusionslösungen gewärmt mit so Schlauchsystemen. Ist alles nicht so gut gewesen wie das System, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir ein konvektives System. Die Kinder liegen auf so einer Matte und dann kommt von unten 2 Anschlüsse, sehr effektiv warme Luft. Und damit schaffen wir es sehr gut, die Kinder warm zu halten. Aber eine wichtige Regel ist, wer wärmt, muss messen. Das heißt, wir müssen immer in der Kinderanästhesie, damit eben das, was du gerade beschrieben hast, eben nicht auftritt, auskühlen. Und bei diesen Wärmesystemen, die wir heute verwenden, die sind so effektiv, da ist eher die Gefahr, dass wir die Kinder nicht grillen, also dass die zu warm werden. Ich habe tatsächlich schon gesehen, bei einer Narkose war ein Kind tachykard, wir sind dazu gerufen worden, ja, wir wissen nicht, was wir machen sollen, Kind ist tachykard, Frequenz 190, so. Das Kind war krebsrot. Dann haben wir gemessen, dann hatte der 39,8. Also der hatte wirklich extern induzierte Temperatur. Ist ja kein Fieber, Fieber erzeugt der Körper selbst. Aber das war eine erhöhte Temperatur, die wir durch unsere Maßnahmen hervorgerufen haben. Also messen ist super wichtig.
Ich glaube, das kann man für viele Sachen sagen. Wenn man was verändert, dann muss man auch seinen Therapieerfolg irgendwie monitoren.
Absolut. Ja. Deswegen sage ich ja, ich bin Monitoring-Freak. Genau.
Gerade wenn es halt so eine einfache Möglichkeit ist.
Ja.
Vielleicht gerade, wo wir bei der Temperatur sind, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, während einer Narkose Temperatur zu messen. Eine ist ja über den Dauerkatheter.
Mhm.
Was spielt der für eine Rolle in der Kinderanästhesie und macht ihr den immer direkt raus nach der Narkose oder gibt es auch Kinder, die mit Katheter auf Station gehen?
Da hängt natürlich ein wichtiger Punkt. Also wenn wir einen Blasenkatheter verwenden, alles über 8 Charrière, können wir das machen. Der 6 Charrière, also für ganz kleine Säuglinge, hat leider noch keinen Thermistor, der ist zu klein. Hat man eine wunderbare zentrale Körpertemperatur. Wir machen die immer raus, wenn es das Kind nach dem Eingriff selber Wasser lassen kann oder wenn eine Windel indiziert ist, aber bei beatmeten Patienten, wo ich natürlich eine Flüssigkeitsbilanzierung brauche, da lassen wir den Blasenkatheter drin. Oder wenn die zum Beispiel eine rückenmarksnahe Leitungsanästhesie kriegen, da ist es auch ganz gut, den Katheter nochmal drin zu lassen, weil der Harnverhalt da gar nicht so selten ist.
Jetzt hast du schon die rückenmarksnahe Leitungsanästhesie angesprochen. Wir hatten die Kaudale als rückenmarksnahes Verfahren. Ja. Wie ist das mit den anderen? Also aus der Erwachsenenanästhesie kennen wir die Spinale und sag ich mal die Periduralanästhesie meistens mit Katheter. In welchen Altersgruppen wird das bei Kindern angewendet?
Also die Kaudalanästhesie, die kannst du machen bis, was weiß ich, 6, 7, 8 Jahre, durchaus möglich. Meistens ist es so, je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es da, dann verknöchert der Sakralkanal, dann ist das ein bisschen, kann man da nicht mehr so gut mit der Nadel dadurch. Dann ist natürlich auch immer so eine Indikationssache, denn die Säuglinge, die haben ja in der Regel angeborene Fehlbildung, also komplexere Eingriffe, die wir durchführen müssen. Und dann haben wir oft so ein Intervall. Dann habe ich ja wieder so ein bisschen die Vorschulkinder, die dann HNO, Mandeln, sowas haben. Und dann, sagen wir mal, zwischen 5, 6 Jahren und eben diesem, du hast es Pubertät angesprochen, kommt nicht mehr viel an typischen Operationen. Da habe ich dann vielleicht die Frakturen oder mal die Appendizitis, aber so richtig viel passiert in dem Bereich Gott sei Dank nicht mehr. Was da immer noch mal eine Rolle spielt, ist zum Beispiel die Trichterbrust und die versorgen wir mit einem thorakalen Epiduralkatheter, weil das eine sehr gute und sehr schöne schmerztherapeutische Maßnahme ist.
Wenn die Narkose jetzt vorbei ist, also OP abgeschlossen, wir leiten das Kind aus. Was ist vielleicht beim Kind anders als beim Erwachsenen in der Ausleitung und was ist genauso?
Also prinzipiell gelten eigentlich die gleichen Prinzipien wie beim Erwachsenen. Ich muss gucken, dass die Spontanatmung ausreichend ist, prozentual zum physiologischen Wert. Ich muss gucken, dass der Patient schmerzfrei ist, dass der warm ist. Und dass halt die normalen Körperfunktionen sozusagen wieder da sind, also möglicherweise Schutzreflexe. Und dann würde ich den Patienten ausleiten. Also das unterscheidet sich jetzt nicht sehr. Es gibt auch Kinderanästhesisten, dazu zähle ich auch, die tendieren dazu, die Kinder eher schlafend zu extubieren. Das ist vielleicht noch ein Unterschied zum Erwachsenen, weil ich nicht das Exzitationsstadium abwarte, sondern davor extubiere, um einfach nicht da in Schwierigkeiten zu kommen, was so Laryngospasmus oder solche Exzitationssachen angeht. Dazu kommt man, glaube ich, wenn man ein bisschen länger sich mit dem Thema beschäftigt und eben immer noch Respekt, aber keine Angst mehr hat.
Das heißt, schlafend ausleiten, du hast eben schon angesprochen, prozentual, also der Atemanteil prozentual zum physiologischen Normalwert, was heißt das für dich? Also
70% etwa von dem, was ich physiologisch erwarten würde, vom Atemminutenvolumen beispielsweise.
Das heißt, in der unterstützten Beatmung oder dass das Kind selber zieht?
Das ist ein guter Punkt. Also was ich nicht machen würde, ist so, was ich nenne es jetzt mal in der Anästhesiologie, dieses Hängen lassen. Also dass man einfach das Narkosegerät ausmacht, auf manuelle Beatmung stellt und wartet, bis der Patient wieder atmet. Weil während dieser ganzen Zeit ist ja die Lunge eingefallen, wenn ich keinen Piep habe. Und das macht die Atemarbeit wesentlich schwerer, insbesondere für einen Säugling. Das heißt, da würde ich tatsächlich immer eher mit einer Druckunterstützung ausleiten. Dann mache ich so eine 10er Druckunterstützung und gucke, dass sie dann schön atmen. Die kann man ja auch ein bisschen runternehmen, da kann man sehen, ob der Patient gut und regelmäßig atmet.
In der Erwachsenenanästhesie ist ja häufig noch, wir nennen das PONV, also Übelkeit und Erbrechen, ein großes Thema.
Oh ja.
Ist das bei Kindern, hat das den gleichen Stellenwert?
Natürlich.
Und macht ihr da die gleichen Sachen? Also ich kenne das so, Dexa und Ensatron.
Ja.
Ist das genau gleich oder gibt es Unterschiede?
Nein, ist genau gleich. Gibt es auch die Möglichkeit, da so einen Score zu erheben, präoperativ schon. Da vergibt man einen Punkt beispielsweise für den Eingriff, also Strabismuskorrektur, HNO ist eher hämatogen. Dann, ob zum Beispiel eine Reiseübelkeit vorliegt anamnestisch, gibt es nochmal einen Punkt. Und dann würden wir genauso wie im Erwachsenenbereich auch prophylaktisch therapieren. Wir wissen, dass alles unter 2 Jahre ist PONV eine Rarität.
Ah, das ist vielleicht nochmal wichtig. Das heißt, da würdest du auch keine PONV-Prophylaxe geben. Wenn die Kinder im Aufwachraum sind, würdest du sagen, die, ja, sag ich mal, Überwachungsphase im Aufwachraum sollte genauso sein wie beim Erwachsenen, also dass man sagt, der soll irgendwie, das Kind soll normotherm sein, soll es ja auch schon bei der Ausleitung, aber sollte nicht schivern.
Auf keinen Fall, ja.
Genau, sollte keine Schmerzen haben. Oder gibt es da noch andere Dinge, wo du sagen würdest, gerade das schlafend extubierte Kind, da müssen wir bestimmte Sachen abhaken, bevor wir es in die Obhut der Normalstation geben können?
Also im Grunde gelten die gleichen Prinzipien wie beim Erwachsenen. Was wir gucken halt, verwenden wir auch Scoring-Systeme, Aldrich Score zum Beispiel, den haben wir auch ein bisschen modifiziert, insbesondere wenn wir Patienten in die häusliche Umgebung, also ambulant entlassen. Wir gucken also, ist der Patient schmerzfrei, ist er fröhlich, kann er schon laufen, also am Bett stehen, wenn es der Eingriff zulässt, ist eine Nahrungsaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme schon erfolgt, wird dem dann nicht schlecht, wenn das alles erfüllt sind, dann gehen die Patienten nach Hause. Diese Zeitangaben, die sind so ein bisschen relativ. Ob das jetzt 1 Stunde ist oder 3 Stunden, ist da gar nicht so wichtig. Diese 2 Stunden, die es immer gab, das hatte, glaube ich, abrechnungstechnische Gründe, dass man erst dann sozusagen den Aufenthalt im Aufwachraum abrechnen konnte, wenn es länger als 2 Stunden war.
Und wann holst du die Eltern da dazu?
Nur sofort.
Also du würdest, sobald das Kind im Aufwachraum ist, würdest du immer die Eltern
zu? Ja, klar. Das ist schon ein Reflex. Also im Eltern-Kind-Zentrum, die Pflegekraft im Aufwachraum, wenn der Patient kommt, nehmen die den auf und dann gehen die als nächstes an den Computer, gucken, wo die Telefonnummer ist und dann werden die Eltern angerufen, dann kommen die dazu.
Das heißt, das macht im Elki dann tatsächlich die Aufwachraumpflege?
Ja, klar.
Okay, weil ich kenne das so, dass man quasi als Anästhesist nochmal kurz mit den Eltern spricht am Telefon und denen kurz einen Abriss gibt, wie die Narkose war.
Ja,
das
die kommen ja dann.
Genau, das machst du dann quasi im Aufwachraum und erklärst den Eltern noch
kurz. Ja, die sind meistens, sind die ja da und halten die sich schon in dem Bereich auf und die werden dann angerufen. Bis wir den Aufwachraum verlassen haben, sind die schon da.
Super.
Und dann stellen wir halt auch sicher, dass auch der Operateur dann auch nochmal mit den Eltern spricht, weil die wollen ja wissen, was war. Also das ist ganz wichtig, dass sie da auch eine vernünftige Information kriegen. Die holen wir uns schon bei.
Auf jeden Fall. Ich würde gleich noch ein Fallbeispiel machen. Gibt es jetzt irgendwas aus deiner Sicht, was wir jetzt noch nicht transportiert haben, was total wichtig ist, wenn man über Kinderanästhesie spricht?
Also wichtig ist alles. Das ist ein wunderbares Feld. Also ich kann nur sagen, ich möchte nicht mehr zurück in die Erwachsenenwelt. Kinder oder wenn man sich mit Kindern beschäftigt, das ist ein so wunderbares Feld, so spannend und auch für den Anästhesiologen so vielfältig, sodass ich nur sagen kann, das ist toll und macht unglaublich Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich könnten wir jetzt noch ganz viele Punkte ansprechen. Ich würde einfach sagen, der wirklich sich das mal angucken will, der da mal reinschnuppern will, gibt viele Hospitationsangebote. Das muss gar nicht bei uns sein. Auch hier in der Umgebung gibt es noch tolle Kinderkliniken in Köln, in St. Augustin, zum Beispiel hier auch in Bonn, Marienhospital. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten oder auch im ambulanten Bereich. Ruhig mal reinschnuppern, würde sagen, guckt euch das an und macht euch selbst ein Bild.
Super. Dann würde ich noch zum Abschluss ein kleines Fallbeispiel machen. Da gibt es vielleicht auch noch einen Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben.
Ja.
Und zwar hatte ich mir sowas vorgestellt, wir machen eine Narkose bei einem gesunden 4 Jahre alten Jungen, der soll 4 Milchzähne aus dem Oberkiefer entfernt kriegen, die leider kariös sind. Man hat das 2-mal versucht, das ohne Narkose irgendwie beim Zahnarzt zu schaffen, das war nicht zu machen. Deswegen sind die Eltern jetzt schon sehr besorgt, weil sie halt die Erfahrung gemacht haben, so ist es 2-mal schiefgegangen. Das Kind ist ein bisschen zu schwer mit, sagen wir mal, 25 Kilo auf einen Meter und hat aber keine Allergien, bisher auch keine Narkosen bekommen. Was würdest du bei solchem Kind für Narkoseverfahren wählen? Wir haben ja jetzt
auch eben über relativ große Eingriffe gesprochen. Würdest du in so einem Fall immer eine Atemwegssicherung auf jeden Fall etablieren oder würdest du sagen, da kann man auch die Maske draufhalten, das Kind schläft, die Kollegen ziehen die vier Zähne und dann lassen wir es wieder aufwachen?
Also nur damit ich richtig verstehe, wir reden tatsächlich von Zahnextraktion. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Milchzahn dann nochmal zu versiegeln oder eine Zahnsanierung zu machen. Also die müssen raus.
Die müssen raus.
Okay, da würde ich dann als erstes mit dem zahnmedizinischen Kollegen sprechen und sagen, aus deiner Sicht blutet das? Musst du da, sind die tief drin oder irgendwas gibt's? Und der sagt dann, nee, das Milchzahn halt, das ist übrigens auch in der normalen Kinderanästhesie gar nicht selten, dass die Eltern dann sagen, der hat einen Wackelzahn und dann machen wir den schon mal raus. Dann kommt ein Döschen, kriegen die Kinder dann mit für die Zahnfee. Also das ist nichts Schlimmes. Ein Milchzahn ist kein Problem. Von daher kann man in diesem speziellen Fall tatsächlich entweder, wenn ich den Chirurgen kenne, der das schnell und schmutzig macht, dann kann man eine Maskennarkose machen, kann auch eine Larynxmaske machen, Atemwegssicherung, also das blutet nicht sehr, das kann man ein bisschen austamponieren, gegebenenfalls dann noch eine Lokalanästhesie machen. Also das ist eigentlich ein, würde ich sagen, oberflächlicher Eingriff, was man mit einer leichten Narkose gut machen kann.
Super, dann haben wir jetzt mal ein kurzes Fallbeispiel, ist ja auch mal schön.
Ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und an unsere Zuhörer, Fragen, Hinweise, Anregungen gerne an teamtimeout@ukabonn.de. Und von meiner Seite natürlich dir vielen Dank und auch an Finn für die Postproduktion. Der macht das Ganze hörbar, ohne den wäre das ja gar nicht möglich. Und dann freue ich mich vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören.